liebe Wahlgemeinde. Es ist schon schön, nicht so Geschichten zu hören, wie die gerade im Filmausschnitt. Jemand ist ganz unten, kein Job, kein Platz zum Wohnen, keine Perspektive. Lichter scheinen auszugehen und dann geschieht das Unverhoffte. Das Blatt wendet sich. Das Leben kann noch einmal beginnen. Hinterm Horizont geht's weiter. Gewohnt sind wir dagegen leider meist diese, ich nenne die jetzt mal Timmy-Geschichten, nicht? Geschichten wie die von dem Buckelwal, der sich in die Ostsee verirrt hat und dort mutmaßlich verendet. Ich weiß nicht, ob er schon tot ist. Man hat alles versucht und am Ende dann klappt's doch nicht. Und ich habe uns heute eine Fischgeschichte mitgebracht, wo die Perspektiven schlecht stehen, nochmal zum Leben aufzutauchen, bis der kommt, der die Perspektive hinter der Perspektive aufmacht. Und ich lese dazu aus der Bibel, aus dem Evangelium nach Lukas im 5. Kapitel. Es begab sich aber, als sich die Menge zu Jesus drängte, zu hören das Wort Gottes, da stand Jesus am See Genezareth und er sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen, wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahr hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Und ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Ich habe diese Geschichte ausgewählt. Naja, wer weiß, vielleicht hat sie auch mich ausgewählt. Das ist bei der Bibel nie so ganz sicher. Also ich habe die ausgewählt, weil ich in diesen Fischern uns gesehen habe. Wir sitzen da, wir waschen unsere Netze. Wir reinigen unsere Werkstatt. Wir räumen den OP-Tisch auf oder den Küchentisch ab. Das sind ja diese Phasen im Leben, wo man so ein bisschen runterfährt, nicht? Und so nach getaner Arbeit auch der Erschöpfung Raum gibt, wo die Gedanken wandern, wo man den Alltag Revue passieren lässt, bilanziert und das Leben einen vielleicht so ein bisschen mal einholt. Und dann sitzt du da mit deinen Themen und denkst: Was mache ich jetzt? Und so wird auch dieser Fischer da gesessen haben nach einer erfolglosen Arbeitsnacht, wo er sich abgekämpft hat, hart gearbeitet. Umsonst war's. Zu Hause warten hungrige Mäuler und vielleicht ein Partner, der oder die auch Träume hat, Erwartungen an das Leben, die sich bisher nicht eingestellt haben. Ja, und dann sitzt du da mit deinem Netz, diesem Netzwerk, wo alles mit allem zusammenhängt, wo sich manches verheddert hat, anderes gar gerissen ist. Ja, und ich schaue in Gedanken auf dieses Netz und denke, ja, ist wie so unser Leben nach Jahren im Krisenmodus. Bisschen zerrupft, vielleicht leerer als wir dachten, alles andere als einsatzbereit. Ein Netz als Sinnbild vergangenen, gelebten Lebens. Stimmung eher so semi. Und plötzlich steigt da dieser Typ in dein Boot ein. Du hast von dem schon mal gehört. Der soll schon ganz in Ordnung sein, ganz positiv. Ja, und weil der Tag eh ein gebrauchter ist, sind deine Widerstandskräfte gering und du willigst auf seine Bitte ein, dein Boot als Bühne gebrauchen zu dürfen, um zu den Leuten zu sprechen. Naja, eigentlich sehnst du dich nach dem heimischen Sofa. Aber nun ist dieser Typ in deinem Boot. Du bist mit Jesus im Boot. Dann ruderst du ihn halt raus und hörst mal, was er zu sagen hat. Ist vielleicht auch angenehmer als so zu Hause, allein, im Gedankenkarussell. Ja, ich glaube, diese Beschreibung kommt der Situation eines Kirchenbesuchs manchmal ziemlich nahe. Und dann hört er diesem Jesus zu, was er dem Volk predigt. Wie er von einer Welt spricht, in der ein Gott der Liebe und der Gerechtigkeit das Sagen hat. Wo alle ihr tägliches Brot bekommen. Vielleicht sogar ein Fischbrötchen, denkt Simon mit Blick auf seinen Job. Wo die Mühsal der Arbeit nicht durch die sprichwörtlichen Disteln und Dornen behindert wird. Wo ein Arbeiter seines Lohnes wert ist und sein Geld reicht, um sich und die Seinen gut über die Runden zu bringen. Wo Menschen in Frieden miteinander leben und das Recht achten, weil sie darin ihren Schöpfer geachtet und geehrt wissen. Und wo Krankheit, und seien es Depressionen oder Rücken oder Krebs und Herzkrankheiten, keinen Raum haben. Das wäre schon was. Ich stelle mir vor, der Simon lässt dann während dieser Predigt seinen Blick über die Leute schweifen und denkt, ob die das glauben, dass Gott sich auf dieser Welt durchsetzen kann. Diese Welt, die uns so viel abverlangt, die oft über unsere Kraft geht. Wir sind doch erfahrene Menschen. Wir haben viel gesehen, manches erlitten. Und wir wissen, es läuft halt, wie es läuft. Und im gleichen Moment wird er jetzt aus seinen Gedanken aufgeschreckt. Jesus hat mittlerweile seine Rede beendet und spricht plötzlich Simon direkt an. Das sind die Momente in Predigten, wo Bewegung in die Sache kommt. Wenn Gott dich direkt anspricht und sich womöglich direkt in dein Leben einschaltet und das dann auch noch an einer neuralgischen Stelle. Fahre hinaus, wo es tief ist. Werft eure Netze zum Fang aus. Leute fragen manchmal, woher weiß ich eigentlich, dass Gott zu mir spricht? Hier ist die Antwort. Du merkst das daran, dass du einfach tust, was er sagt und dich hinterher fragst, warum habe ich das überhaupt gemacht? Aber in dem Moment ist es irgendwie sonnenklar, das ist jetzt Gott. Und dann quasi so als Beglaubigung passieren Dinge, von denen du sonst sagen würdest, das geschieht nie im Leben. Vergiss es. Man muss sich die Summe der Verrücktheiten dieses Augenblicks einmal klar machen. Nicht der Simon ist nach seinem Loserfischzug platt wie eine Flunder, nicht? Also einer von den Fischen, die er an diesem Tag auch nicht gefangen hat. Der taugt jetzt nur noch zur Couch-Potato, nachdem er sein Werkzeug gesäubert und weggeräumt hat. Jetzt nochmal losfahren? Niemals, nicht? Die Schwerkraft verbietet das. Nach einem Marathon läuft man keinen zweiten. Es sei denn, jemand kommt mit neuen Beinen und neuer Lunge vorbei, nicht? Dann überlegt man sich's vielleicht. Dann kommt noch was anderes dazu, die Berufserfahrung. Nicht jeder Fischer weiß, dass Fische sich tagsüber wegen der Sonne in die tieferen Regionen des Sees zurückziehen. Mit einem Schleppnetz erreichst du da nichts. Da denkt sich dann ein erfahrener Mann wie Simon, meine Hoffnung auf Fisch mag ich verloren haben, aber mein Verstand ja noch nicht. Und Simon antwortete und sprach, Meister, erzähl du mal den Leuten Märchen vom Reich Gottes, ich gehe jetzt pennen. Entschuldigung, nee, hat er nicht gesagt, ich habe mich verlesen. Das war das Evangelium nach Matthias. Bei Lukas steht, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Das ist der eigentliche Knaller. Es gibt keinen logischen Grund, so zu handeln, wie es Simon tut, aber einen theologischen schon sehr wohl. Jesus. Er ist es, der die Gleichung des Lebens hier von Grund auf verändert. Der Schöpfer tritt zum Erschöpften an seine Seite. Und damit verändert sich die Situation. Mit Jesus tritt Gott in unser Leben. Immer. Wir sehen hier, was damit gemeint ist, wenn wir in der Kirche so ein bisschen umständlich davon reden, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist, nicht? Das ist nicht gemeint als so eine Art Superhelden-Episode, wo dann jemand sein blaues Kostüm mit dem goldenen S anzieht und dann alle artig applaudieren. Nein, wir reden hier von dieser ungeheuren Erfahrung von Heil, die Menschen immer wieder gemacht haben und auch heute machen können, wenn nämlich Gott in ihre menschlichen Alltagssituationen hineinkommt, sie heilt, sie heil macht, sie neu werden lässt. Und Jesus kommt zu diesem erschöpften, desillusionierten, perspektivlosen Fischer und sagt, fahr mal raus, wir schaffen das. Du nicht, aber ich bin ja da. Wenn Gott Mensch wird, wenn er sich des Menschen annimmt, dann wird aus, wir sind geschafft, wir schaffen das. Dann wird aus Erschöpfung Neuschöpfung. Aus Perspektivlosigkeit Horizonterweiterung. Denn eins muss uns ja klar sein, nicht? Das ist dem Schöpfer doch völlig Schnuppe, ob da gerade die Sonne scheint oder nicht und wo die Fische sind und wo nicht, nicht? Wenn es sein soll, macht er gleich ein paar neue. Wenn es sein muss, auch neue Arten. Er macht, was er will. Er ist doch in seinen Möglichkeiten nicht begrenzt. Seine Möglichkeiten sind unendlich. Wenn er sagt, ich helfe dem Simon, dann ist dem Simon geholfen, selbst wenn der sein Lehrbuch der Fischerei nicht dabei haben sollte. Wenn der eigentlich kaum noch gehen kann. Und das ist doch auch unsere Hoffnung für morgen. Wir haben einen Gott, den wir bitten können. Da ist keine Bitte zu groß. Gott verhebt sich nicht, niemals an unseren Gebeten. Darum feiern wir heute Ostern. Ostern ist der Blick auf den, der jede Sackgasse zum neuen Königsweg werden lässt. Golgatha ist aus menschlicher Perspektive das Ende. Aus Gottes Perspektive der Anfang zu einem neuen Leben. Nicht jetzt fällt der Vorhang, sondern vielmehr Vorhang auf. Hinterm Horizont geht's weiter. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Freilich, der Übergang, der ist nicht immer so, wie wir das antizipieren, weil Gottes Wege eben nicht unsere Wege sind. Das kriegt auch Simon zu spüren, nicht? Da heißt es, als nämlich Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Das ist offenbar so eine ambivalente Erfahrung, wenn Gott sich der Menschen annimmt, nicht? Einerseits diese überwältigende Fülle an beruflichem Erfolg, die hier in so Riesenmengen in dieses Boot reinglitscht. Aber gleichzeitig macht das ja auch was mit ihm, nicht? Als Gottes Welt da mit aller Macht in sein Boot eindringt. Der wird sich klein gefühlt haben und geahnt haben, dass Gottes Horizont so viel größer ist als sein kleines Fischerboot. Und Gottes Erfahrung viel weiter reicht als seine paar Fischerweisheiten. Und er dürfte auch was von Gottes Heiligkeit gespürt haben und gleichzeitig seine eigene Kleinkariertheit, Kleingläubigkeit. Und da wird er gemerkt haben, dass sein ganzes Leben irgendwie so ein bisschen falsch justiert war. Er hatte zu viel auf dieses Netz geschaut und zu wenig auf den, der es jederzeit füllen kann. Und damit auch sein Bedürfnis nach Leben. Und wenn ich das jetzt von Simon sage, dann spreche ich natürlich von uns. Von uns, die wir manchmal perspektivlos sind, weil wir unsere Rechnung ständig ohne unseren Schöpfer machen, der die Fische lenkt und auch alles andere. Und in dieser Geschichte ist es wie in allen anderen Geschichten auch, wo Gott diese Erde berührt. Da bleibt nichts, wie es ist. Wobei nichts stimmt ja nicht ganz. Der Fischer Simon bleibt ja Fischer. Das, was ihn im Kern ausmacht, bleibt also. Aber er wird verwandelt. Er bekommt eine neue Berufung. Jetzt soll er Menschenfischer werden. Einer, der dazu beiträgt, dass Menschen dazu gewonnen werden, vollständig lebendig zu werden. Also ihr ganzes Lebenspotenzial zu erschließen. Und der Erste, der dazu gewonnen werden muss, ist erstmal Simon selbst. Die Evangelien berichten deshalb nicht nur von der Menschwerdung Gottes in Jesus, sondern auch vom Hineinwachsen eines alles andere als idealen Kandidaten, Simon, in so eine neue Berufung, die ihn dann zu diesem Petrus erst macht, diesem Fels, nicht, den wir dann später kennenlernen, nicht, wie sein Berufungsname das sagt. Auch das ist eine Art Menschwerdung. Übrigens sehr nüchtern beschrieben, mit Peinlichkeit, mit herben Rückschlägen, vielleicht nicht zufällig, nicht? Packt dann in Gethsemane der alte Fischer auch nochmal sein Schlachtermesser aus, ja? Aber Berufung ist halt kein gerader Weg. Aber er kommt zum Ziel. Petrus wird Menschenfischer. Seine Begegnung mit dem Lebendigen macht ihn selbst zu einem, der andere belebt, sie dazu herausfordert, ihrer Lebenssehnsucht zu folgen. So, und wie wächst man dann in diese neue Berufung rein? Man bekommt erstmal ein neues Netzwerk, wird Teil einer neuen Gemeinschaft. Das alte Netzwerk bleibt am Strand liegen. Und es ist interessanterweise ausgerechnet seine Selbsterkenntnis über die Dinge, die ihn von Gott trennen, die ihn letztlich in diese Gemeinschaft mit Jesus erst richtig reinbringen. Der klare Blick auf Gott beginnt manchmal dort, wo wir erstmal ernsthaft und auch ungeschönt bei uns selber hinschauen, vielleicht Dinge sterben lassen, um selbst neu auferstehen zu können. Ja, was bringt diese Gemeinschaft? Sie bringt einen Perspektivwechsel von sich selbst und seinem reparaturbedürftigen Netzwerk auf die Gemeinschaft Jesu, in der die Jünger auf das Reich Gottes vorbereitet werden. Diese Jüngergemeinschaft ist ja bis heute aktiv, man kann das glatt vergessen, nicht? Hier im Expo-Wall ist einer ihrer Stützpunkte. Wir sind hier auch manchmal geschafft und erschöpft an unseren Wahlsonntagen und Wahlmittwochen, an diesen Wahlabenden, da tanken wir immer wieder mit alternativer, übernatürlicher Energie von oben auf. Davon ist erstaunlicherweise genug für alle da. Jüngergemeinschaft kennt keine Energiekrise. Kommen Sie gern dazu, beziehungsweise weiterhin dazu. Frohe Ostern. Amen.